Es ist schon ein bisschen die Leidenschaft, die auch Leiden schafft.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Waggon 28 vom ältesten Riesenrad der Welt. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und heute haben wir den Mann zu Gast, der als erster Österreicher auf zwei Rädern die Rallye Dakar für sich entscheiden konnte, und zwar im Jahr 2018. Und einige Jahre später, nicht allzu lange her, hat er genau mit demselben Sport fast ein Bein verloren. Es freut mich sehr, dass er heute hier bei uns zu Gast ist. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und vor allem freue ich mich darauf herauszufinden, ob Grenzen wirklich nur im Kopf existieren. Herzlich willkommen, Matthias Wagner.
Hi, hallo, Christi.
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind lang auf der Liste der Sportler gestanden, die wir gerne hier im Riesenrad bei uns haben würden, weil Sie Unglaubliches erlebt haben. Wir wollen im Riesenrad aber immer damit beginnen, dass wir herausfinden, wie die Person überhaupt eine Leidenschaft für den Sport entwickelt hat. Und wenn ich richtig recherchiert habe, haben Sie eigentlich begonnen zu Skifahren. Ihr Papa war aber Motorradfahrer. Ist er derjenige gewesen, der Sie dann auf den Motorsport gebracht hat, oder woher kam das Ganze?
Nein, das war ich schon selber. Ich bin ja wie jedes zweite, dritte Kind aus Salzburg wahrscheinlich mit Skifahren und Fußball groß geworden. Und dann hat es einen Annaberger namens Marcel Hirscher gegeben, der dann ja regelmäßig immer schneller war wie ich. Dann habe ich mir gedacht, okay, muss ich mich anders orientieren, und bin dann irgendwie zum Motorsport gekommen. Und ich habe immer schon liebgeäugelt mit Motorsport, früher Go-Kart fahren und Motorrad fahren. Und ich glaube, 3 Wochen vor meinem 14. Geburtstag ist dann endlich soweit gewesen. Da habe ich eine kleine Motocross-Maschine bekommen, so 80 Kubik. Motorrad war das, ist am Anfang von der Mama geheim gehalten gewesen. Aber dann nach 3-4 Wochen habe ich schon gecheckt, okay, die darf ich mir wahrscheinlich behalten. Dann hat es die Mama schön langsam mitgekriegt, aber sie hat auch immer dieses Leuchten, dieses Funkeln in meine Augen gesehen. Von dem her, da hat es damit dann ganz gut leben können.
Und war das so von Beginn an ein Talent da? Man muss sich einmal mit 14 trauen, sich auf so ein Zweirad zu setzen.
Ja, ich glaube schon, dass es ein bisschen so ist, dass wenn man für etwas eine Leidenschaft hat, für etwas eine Leidenschaft entwickelt, macht man es auch normal ganz gut. Und ich glaube, es ist schon so was, dass man relativ schnell sieht, ist ein Kind, ein Jugendlicher für etwas begabt, brennt da die Leidenschaft oder nicht. Und bei mir war es definitiv so, dass ich ja dann erst abgestiegen bin, wie der Tank dann leer war.
Ja, und vor allem sind Sie sehr schnell sehr erfolgreich geworden, muss man sagen. Sie sind unter anderem nach Heinz Kindergärtner der Erste, der Weltmeister wurde, und zwar im Motocross, im MX3. Da haben Sie auch die Goldmedaille davon mitgebracht. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit zurück, an diese erste sehr erfolgreiche Zeit?
Extrem coole Erinnerungen, speziell diese Medaille. Ich habe bis dato relativ viel Rennen gewonnen, Europameisterschaft, Staatsmeisterschaft, auch WM-Läufe, aber nie irgendwie so dieses Puzzle vollenden können. Also es hat immer irgendwie was braucht, damit ich eine Meisterschaft als Gewinner abschließe. Und es war damals schon sehr, sehr lässig, weil es halt auch eine sehr prägende Zeit war. Also man muss sich vorstellen, ich bin zum Beispiel 2009, wo es so meine richtige erste internationale Saison war, da bin ich 24 Rennen am Stück mit dem Bruder in einem Iveco-Bus auf 3 Quadratmeter herumgefahren, habe am Ende des Jahres wahrscheinlich 15.000 oder 20.000 Euro an Misere gemacht, weil halt einfach dieser Sport extrem, extrem kostenintensiv ist. Aber ich bin immer diese Leidenschaft und dieses große Ziel gehabt, einmal Weltmeister zu werden. Und das lässt halt einen irgendwie nicht locker. Und ich habe wirklich eine sehr charakterprägende Zeit damals hinter mir gemacht. Aber die hat mich auch als Person, als Mensch geprägt. Und wenn dann ja alles so aufgeht, weiß man das dann umso mehr zu schätzen.
Sie sind ja dann von Motocross MX3 auf Rally Raid umgestiegen. Sind ja doch zwei gänzlich verschiedene Sportarten, muss man sagen. Mussten Sie auch ein anderer Sportler werden, um zu dieser anderen Sportart umzusteigen?
Es war speziell am Anfang eine richtige Hassliebe. Man muss sich vorstellen, dass ein Motocross-Rennen, ein Motocross-Wochenende, wo es Training, Qualifikation und 2 Rennen, hat man in etwa 2 bis 2,5 Stunden reine Fahrzeit. Und beim Langstrecken-Rallye, wo die Rallye der Kites dazugehört, ist der längste Tag, wo ich bis jetzt gefahren bin, 1280 Kilometer und waren ja an die 15 Stunden Vorzeit.
Sie sprechen jetzt genau das an, was irgendwie mir so auf der Zunge brennt, wenn wir über dieses Thema sprechen. Und zwar, dass es eine Hassliebe ja zu Beginn war. weil es ja unvorstellbar ist für einen normalen Menschen wie mich, warum man so einen Sportart machen möchte. Was war es, was Sie dann dran gehalten hat, etwas zu machen, was einen an solche Grenzen bringt, wo man, wie Sie sagt, über Tage lang, stundenlang mit wenig Schlaf, Hitze und allen oder auch Kälte und allen möglichen verschiedenen Bedingungen umgehen muss, warum man da dran bleibt?
Es sind einfach so extrem lässige Erinnerungen, was ich erleben habe dürfen. Und es ist ja irgendwie noch jeder Verletzung oder bei jeder Verletzung so gewesen, da ich mir gedacht habe, boah, dann muss ich jetzt so sagen, scheiß, tue ich mir nicht mehr an. Aber wenn man dann wieder gesund ist und die Erinnerungen, auch die Geschichten, was ich erzählen kann, ist halt echt einfach mega, mega lässig. Und ich hab's gemerkt, also speziell bei meiner ersten Dakar, wo halt wirklich alles für mich Neuland war, wo mir immer erzählt worden ist, wie beeindruckend diese Zahlen sind bei einer Rallye Dakar, 4 Millionen Live-Zuschauer, diese Euphorie. Aber wie fühlt sich das an und wie halt in Buenos Aires von 500.000 Menschen empfangen worden bin, habe ich gewusst, okay, ich bin da definitiv richtig. Die Begeisterung in Südamerika ist halt auch, ja, sensationell. Und auch das, was man sehen darf, wirklich an einem Tag, wenn man sich vorstellt, ich bin in Bolivien, in dem größten Salzsee der Erde weggestartet und da hat es -3 Grad gehabt. Ich bin in 50 Zentimeter tiefen Salzwasser weggefahren und im Zürich in Argentinien +45 Grad gehabt und waren Dünen. Und das alles in so einer kurzen Zeit erleben zu dürfen, ja, da darf man sich schon privilegiert fühlen.
Damit unsere Zuseherinnen und Zuseher sich das auch verstehen können, wie darf man sich die größten Herausforderungen bei so einer Rallye Dakar vorstellen? Was sind die für Sie anspruchsvollsten Dinge?
Boah, da gehört so viel dazu. Ich glaube, ein bisschen das Energiemanagement. Weil man muss sich halt vorstellen, wenn man jetzt an einen Marathon läuft, gibt man den einen Tag alles. Und noch im Idealfall nach 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden ist das vorbei. Und bei einer Rallye Dakar ist halt über 2 Wochen. Also es ist egal, was du am ersten Tag machst. Du kannst am ersten Tag gleich viel Zeit gewinnen oder verlieren wie am letzten Tag. Und dass man halt wirklich dieses gesamte Puzzle dann richtig zusammenstellt, dass kein technischer Defekt ist, dass kein Roadbook-Fehler vom Veranstalter ist, dass man selber versucht, immer konzentriert zu bleiben, weil man hat jeden Tag über diese 7, 8, 10 Stunden Vorzeit das ein oder andere Blackout, aber einmal das Blackout in einem falschen Moment, das kann halt dann auch gleich richtig wehtun. Und da habe ich halt extrem viel rundherum lernen müssen, aber das ist immer so ein bisschen auch im Sportlerleben oder so, weil jeder sagt immer, ja, ich will mein Bestes geben oder so, wo ich sage, das ist Grundvoraussetzung als Sportler. Am Tag X gibt jeder sein Bestes. Nur wichtig ist, was habe ich die 11 oder 11,5 Monate davor gemacht.
Sie haben einmal in einem Interview gesagt, man muss ein Badass sein, man muss einen Killerinstinkt haben. Hatten Sie das immer? Waren Sie das immer? Oder trainiert man sich das dann an, weil man eben die Liebe zum Sport hat?
Ich glaube, ich habe es mir antrainiert. Also ich bin extrem akribisch, extrem detailverliebt. Das ist ein bisschen Fluch und Segen. Zugleich oft was gescheiter, wenn man sagt, okay, keep going, man kann es eh irgendwie nicht ändern. Aber ich habe schon immer geglaubt zu wissen, was ich für mich brauche, um auf 100% performen zu können. Und ich weiß, wenn ich mir gewisse Rahmenbedingungen schaffe, funktioniere ich wirklich ganz gut. Ich weiß aber auch, wenn die nicht so sind, wie ich mir das vorstelle, dann passt es halt nicht. Und da habe ich versucht, in meiner Karriere das bestmöglich für mich zu machen. Aber ja, es stimmt schon, es ist. Und das ist dann umso anspruchsvoller, dass man wirklich weiß, man kann 12 perfekte Etappen haben bei einer Rallye Dakar. Wirklich perfekte, keinen einzigen Fehler. Wenn am 13. Tag irgendwas oder am letzten Tag irgendwas nicht passt und das kann der erste und letzte Kilometer sein, dann waren halt die restlichen 12 Etappen umsonst. Das ist oft sehr undankbar. Aber hin und wieder hat man auch das Glück des Tüchtigen, wie zum Beispiel 2018.
Sprechen wir über 2018. Gerne. Sie haben Ihre 2 größten Erfolge, sage ich jetzt einmal, sportlich mitgebracht mit dieser Goldmedaille, mit der Weltmeisterschaft damals im Motocross und dem Gesamtsieg in der Rallye Dakar. Sie sind der erste Österreicher, dem das auf 2 Rädern gelungen ist. Wie unterscheidet sich der emotional von allen anderen Erfolgen, die Sie sonst in Ihrer sportlichen Laufbahn gefeiert haben?
Es ist halt, glaube ich, so im Offroad-Motorsport die größte Auszeichnung. Ich glaube, ich kann es mittlerweile beurteilen und es gibt wirklich, oder ich habe nichts Härteres, Zacheres gemacht jetzt wie die Rallye Dakar. Das so vollenden zu können, war definitiv sportlich gesehen mit Abstand der größte Tag in meinem Leben.
Und das war, weil Sie eben in einer ganz kleinen Strecke dieses Rennens die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Das ist Ihr Roadbook damals gewesen, 2018, mittlerweile digital. Damals noch akribischst, wie man sieht, hier angeführt, davor ausgearbeitet. Können Sie uns ein bisschen erklären, was wir da sehen und welche Teile davon die entscheidenden waren und warum?
Beim Rallyfahren haben wir immer so eine Roadbook-Rolle, die ist mittlerweile digital. Und damals, vor 8 Jahren, haben wir halt die am Vorabend bekommen und hat die dann ausarbeiten dürfen, weil, wie man da vielleicht sieht, sind da relativ viele Informationen oben und zum Teil zu viele Informationen, um die bei 120, 130, 160 km/h zu verarbeiten. Jetzt holt man sich halt alles das raus, was man glaubt, das ist für einen wichtig. Und da war es halt so der Fall, dass wir das war in Belen und das war ein 1,2 Kilometer breiter, ausgetrockneter Fluss. Und jetzt habe ich schon gewusst, es ist extrem wichtig, dass ich auf die Kilometer genau drauf bin. Also bei 347,7 Kilometer geht es in einen Fluss rein und wir fahren auf Kap 176 Moyen. Der Kap ist der digitale Kompass, wo Norden 360 ist und Süden 180. So orientieren wir uns in der Wüste, in einem breiten Flussbett, auf irgendeinem, ja, großen Plateau, dass man halt ungefähr, wo keine gefestigten Straßen waren, dass man weiß, wo es hingeht. Und wir waren zu dem Zeitpunkt 6 Fahrer, die was realistisch gewinnen haben können. Das war der 10. Tag. Wir starten immer in 3 Minuten Zeitabständen und bin an dem Tag als 6. gestartet und die 5, was in der Gesamtwertung vor mir waren, sind vor mir gestartet. Und ich bin dann zu diesem Fluss gekommen, der was leicht sandig war. Also man hat diese Spuren relativ gut gesehen, wo die lang gegangen sind. Also man muss halt immer unterscheiden, wie viel Wert lege ich in die Navigation, wie viel Zeit verliere ich, auf dieses Roadbook-Bild hinabzuschauen und richtig zu navigieren und wie viel versuche ich, den Spuren schnellstmöglich zu folgen. Und ich habe dann in diesem breiten Fluss die Spuren links weg gesehen und bin dann schon so abgebogen und habe dann alle Indikatoren, sprich das Roadbook, gesehen und habe gesagt, eigentlich müsste ich erst 300 Meter später in den Fluss reinfahren. Ich habe zu dem Zeitpunkt viel mehr zum Gewinnen wie zum Verlieren gehabt. Habe dann ewig lang nicht gewusst, ob ich richtig oder falsch bin, weil die nächste Noten, das was der Indikator wäre, ob man richtig oder falsch ist, war 18 Kilometer später. Jetzt bin ich 18 Kilometer ohne Spuren, ohne Indikator den Fluss nachgefahren, habe nicht gewusst, ist das der richtige Fluss oder der Parallelfluss, was die anderen Jungs erwischt haben. Wir haben dann einen Wegpunkt gehabt, wo ich gewusst habe, okay, wenn ich den erreiche, das ist eine Kompassnadel, die was aufgeht und eine Zahl, die was umhupft, dann bin ich richtig, habe gemerkt, okay, Wegpunkt ist erreicht, ich bin richtig, immer noch keine Spuren von uns und habe mir dann gedacht, okay, Matthias, baue jetzt ja keinen Fehler mehr ein, mache jetzt ja keinen Scheiß mehr, weil der Tag heute kann ja vieles verändern.
Ein unfassbarer Erfolg, den ganz Österreich mit Ihnen gefeiert hat, denen ewig bleiben wird. Jetzt kommen wir aber zum Thema Verletzungen, zur negativen Seite, die bei der Rallye Dakar auch eine große Rolle spielt. Im Durchschnitt, habe ich mir rausgesucht, sterben bei der Rallye Dakar 1,6 Menschen, also mindestens eine Person. Wie viel ist einem das eigene Leben wert, wenn man jedes Jahr wieder antritt bei der Rallye Dakar?
Na, natürlich extrem viel. Und man muss ja nicht immer gleich mit dem Worst-Case-Szenario, dass Todesfälle gibt, so tragisch wie das ist, rechnen, sondern es gibt ja ganz viele andere Fälle. Und ich bin jetzt da nochmal mit 2 blauen Augen davon gekommen. Und es gibt einen Querschnitt. Oder auch die Verletzungen, die ich gehabt habe, begleiten mich sicher mein ganzes Leben. Und es ist schon ein bisschen die Leidenschaft, die auch Leiden schafft. Und im Leben ist so, glaube ich, so, wenn man was erleben will, dann kann halt auch was passieren. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen
Risiko nehmen.
Leicht sinnig an, aber ich habe lieber ein erfülltes Leben von Up and Downs und ich glaube halt auch, dass speziell diese Schattenmomente, ich habe nicht viel Verletzungen gehabt, nur das Problem ist halt, wir fahren zum Teil mit 130 km/h Schnittgeschwindigkeit quer durch die Wüste, also wenn du stürzt oder so, dann weißt du, okay, es tut meistens weh und es beinhaltet eine lange Reha-Zeit, habe aber, je älter ich auch werde, je mehr es auch irgendwo in meinen Körper zwickt, desto genügsamer wird man auch. Und ich bin irgendwie froh, dass mich das alles so als Mensch, als Person ein bisschen so geformt hat, weil ich da einfach ganz andere Dinge, speziell jetzt nach der letzten Verletzung, weil die was wirklich nochmal ganz eine andere Liga war, wie das, was ich vorher gehabt habe, schon ganz anders wertzuschätzen war, sondern mich halt nicht mehr über jede Kleinigkeit aufregt.
Es kam dann aber ein Sturz am 2023 im Dezember. Sie haben über Ihren Fuß heute schon das ein oder andere Mal gesprochen, der dann wirklich alles verändert hat. Das war das Abschlusstraining für die Dakar 2024. Und Sie haben bei diesem Abschlusstraining im Dezember ein Loch übersehen und sind so 6 bis 7 Meter in die Tiefe gestürzt. Einen See, der ausgetrocknet war. Was war so?
Genau, großes Loch. Es war so ein 10 Kilometer großes Plateau in der Wüste, sandig. Und da ist auch so ein Fluss durchgegangen, halt eine Auswaschung. Und der war halt natürlich trocken zu diesem Zeitpunkt. Und das Problem ist halt, dass wie es beim Fluss ist, drüben ist halt die Ebene wieder auf der gleichen Höhe gewesen. Und in dieser Sighting-Runde, also ich bin 30 Sekunden vorher noch stehen geblieben, weil es ein bisschen gestaubt hat, habe meine Teamkollegen vorfahren lassen. Fahre dann, starte wieder los, sehe meine Teamkollegen 500 Meter vor mir auf demselben Level wie ich. Und habe aber, weil er leicht aufgewader Sandhügel war, dieses Loch nicht gesehen. Und habe dann schon echt gemerkt in der Luft und es war dann auch ja, gar nicht so cool, weil ich gewusst habe, okay, das tut jetzt richtig weh und hoffentlich werde ich da noch munter und war dann im ersten Augenblick, also ich bin dann auch gelandet da unten in diesem Gegenhang, bin eigentlich nicht einmal zu Sturz gekommen, aber der Aufprall war, wie wenn man sagt, man fällt vom Hausdach runter, 10 Meter, das ist jetzt auch nicht so eine spektakuläre Landung, aber es tut richtig weh. Hab dann geglaubt am Anfang, okay, ich war bei vollem Bewusstsein, habe meine Füße noch gespürt und habe mir gedacht, okay, Schien- und Wadenbein wird wohl gebrochen sein, das habe ich gemerkt. Aber es ist ja dann jede Diagnose immer nur schlimmer geworden.
Der Fuß war nämlich komplett zertrümmert eigentlich, kann man sagen. Es ist unfassbar, was da passiert ist. Auch die Geschichte, die Sie gerade erzählen, also was einem da doch alles durch den Kopf geht. Was passiert mit einem? Man weiß es ja eigentlich nicht.
Schräg eigentlich, ja, so habe ich es vorher noch nie gehabt.
Und Sie sind dann ja ins Krankenhaus gekommen, wurden dann aber auch noch überstellt nach Graz. Also Sie waren in Palm Springs im Krankenhaus, glaube ich, oder sind dann nach Graz überstellt geworden, um dort operiert zu werden. Und wie Sie sagen, von Diagnose zu Diagnose zu Diagnose wurde das ja immer schlimmer. Können Sie uns durch diesen Prozess einmal kurz mitnehmen von der ersten Diagnose oder vielleicht als Sie dort waren, was Sie dachten bis dann zu dem Zeitpunkt, wo Sie zu Weihnachten bis dann im Jänner im Krankenhaus eigentlich gelegen sind und nicht wussten, ob Sie Ihr Bein behalten können?
Ja, die erste Diagnose habe ich selber gestellt und habe mir gedacht, okay, Schien- und Wadenbein wird gebrochen sein. Und habe dann gemerkt, okay, dass das ein bisschen kalt war, wie wenn man den Wind ein bisschen gespürt. Und dann habe ich gedacht, okay, es wird eine offene Fraktur sein. Bin nach Palm Springs gekommen, nach 2 Stunden, dann notoperiert werden müssen, weil man hat, so habe ich zumindest verstanden und wahrgenommen, man hat 3 Hauptarterien in den Fuß rein. Eine ist durchtrennt worden, die andere geklemmt. Und der Fuß, der Unterschenkel ist nicht mehr von einer Arterie versorgt worden. Und wenn halt die auch nicht mehr mitspielt, dann geht es halt relativ schnell, dass der Fuß abstirbt. Man hat dann einen Fixateur angelegt, hat dann nochmal operieren müssen, weil sie das verschoben hat. War 8 Tage lang in Amerika im Krankenhaus und bin dann nach Österreich gekommen. Und dann in Österreich ist mir halt erst wirklich bewusst worden, ja, wie tragisch das um mein Bein steht. Und was für mich das mit Abstand das Schlimmste war, ich war es immer gewohnt, ich habe mich verletzt, bin ins Krankenhaus gekommen, operiert worden und nach 1-2 Wochen ist dann immer besser geworden. Und jetzt war es halt so, ich habe mich verletzt, bin operiert worden und es ist immer schlechter geworden. Und so dieser Tiefpunkt war so nach 3-4 Wochen, das war damals genau um Weihnachten, um Neujahr herum. Hab ohne 2 Monate lang ohne Morphium gar nicht irgendwie schlafen können und ja, hab da wirklich viel miterlebt, aber bin jetzt extrem froh, dass wir meinen Fuß erhalten haben können und bin all diesen Engel, die was da einen großen Beitrag dazu geleistet haben, extrem dankbar.
Und es ist ja ein Riesenglück, dass Sie überhaupt noch gehen können und all diese Dinge, die da passiert sind ja unfassbar eigentlich. Denkt man in solchen Momenten noch über die Karriere nach oder denkt man nur mehr über die Gesundheit nach?
In erster Linie schon nur die Gesundheit, aber die Karriere war immer ein bisschen der Antrieb. Oder sagen wir gar nicht die Karriere,
das Motorradfahren.
Die Leidenschaft zum Motorradfahren. Das ist halt das, jeder entbehrt irgendwas in seinem Leben. Jeder geht zur Arbeit, damit er sich mit einem Urlaub belohnt, mit Zeit mit seiner Familie, mit Quality Time. Und my Quality Time ist definitiv auch meine Familie. Aber natürlich halt auch das Motorrad fahren. Und ich habe immer gesagt, wenn wir das noch nehmen, dann wird es schwer, mich an etwas anderem sportlich gesehen so nochmal zu erfreuen. Und das war halt immer dieses große, große Ziel. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, speziell am Anfang, was gibt man ins Navigationssystem ein, wo will man hin, wie soll die Reise ausschauen. Und der Weg dorthin war sehr, sehr steinig. Aber ich habe sehr, sehr viele Wegbegleiter gehabt, die was nur das Beste für mich wollen haben. Und ich bin echt mega, mega dankbar, da jetzt mit beiden Füßen stehen und sitzen zu dürfen. Und mir wird alltäglich nur die Augen neu geöffnet. Ich war jetzt gerade bei einer Begutachtung bei der Chefärztin und bin dann so reingekommen und sie schaut mich dann mit großen Augen so an und dann habe ich mir gedacht, okay, warum, wieso? Und sie hat gesagt, Herr Walkner, ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass ich sie so antreffe, dass ihr einer Fuß noch da ist. Die hat die Röntgenbüdel, die Unfallhistorie irgendwie gesehen und hätte halt nicht geglaubt, dass der Fuß noch dran bleibt.
Es freut mich auch so für Sie, dass das alles gut ausgegangen ist in dem Fall, dass Ihr Fuß da ist, dass Sie gesund heute hier sitzen können. Zeigt aber vielleicht auch, dass Ihre Akribie auch dahingehend oder beziehungsweise auch ihr dieses Streben danach, dass man ein Ziel erreicht, einfach immer da war, oder? Also das haben Sie wahrscheinlich auch da eingesetzt.
Zumindest bestmöglich versucht und man redet ja ziemlich oft von Glück und Pech und ich glaube halt, ich nenne es immer das Glück des Tüchtigen, weil man zieht halt auch das Umfeld ein bisschen so an.
Sind Sie auf 4 Rädern jetzt auch goldrichtig? Oder wäre es immer noch das Motorradfahren und geht es einfach noch nicht? Sie haben ja gewechselt.
Ja, goldrichtig, das werde ich sagen, weil das habe ich am Anfang beim Motorradfahren auch nicht geglaubt, aber es macht definitiv mega, mega viel Spaß. Ich tue ja immer noch relativ viel Motorradfahren, nur muss ich mich jetzt auch ja von mir selbst ein wenig schützen. Unser Auto hat jetzt sehr viele andere coole Vorteile. Die ganze Zeit diese Angst zu haben, was für den Kopf extrem fordernd ist. Wenn was passiert, tut es richtig weh, habe ich im Auto nicht. Ich kann extrem pushen, ich kann extrem Gas geben, habe aber nie die Angst, dass ich sage, oder nie diese Nahtod-Erfahrungen. Und das ist halt schon schön. Man kann das Erlebte mit seinem Co-Pilot teilen. Und es ist anders spannend, aber der Motorsport Olymp oder das, was die größte Erfüllung ist und auch immer sein wird, und ich komme halt einfach vom Motorradfahren und da wird es ja nichts ändern.
Oliver Pörin ist Ihr Co-Pilot, mit genau. dem Sie jetzt teilen, das im Buggy sitzen, das im Buggy Rally fahren. Und ich würde sagen, wir hören einmal jetzt kurz bei ihm rein, wie er das Ganze findet mit Ihnen.
Eine der Erinnerungen, die Matthias als Mensch und als Charakter sehr gut beschreibt, ist, Matthias hat damals von seinem Papa, vom Hirs Senior, seine erste Motocross gekriegt. Und beim ersten Rennen war der Wille und der Ehrgeiz sehr groß, die fahrerischen Skills aber noch nicht. Er ist dann bei einem Sprung ausgekupft, durch so ein weiß-rotes Absperrbandel durchgefahren, das ist gerissen, hat sich um sein Hals umgewickelt und 10 Meter nachgeschliffen. Sein Papa hat zwar gesagt, Matthias, bleib stehen, bleib stehen. Das hat der Matthias natürlich nicht gemacht. Er hat sein Ding durchgezogen, ist ins Ziel und aufs Podium gefahren. Und genau sowas ist prägend für Matthias. Egal, welchen Umständen das Leben für ihn parat hat, sei es eine Verletzung oder irgendwas anderes, er zieht sein Ding durch, er gibt niemals auf und hier sie behalte das bei.
Oliver Pörin, ein Kindheitsfreund von Ihnen eigentlich, der gar keine Erfahrung hatte mit dem Rallye-Sport davor, den Sie gewählt haben, weil Sie ihn auch als richtigen empfinden als Co-Piloten. Verbindet Sie die Freundschaft am allerstärksten und macht Sie das auch zu guten Weggefährten, Teamkollegen?
Bei der Suche eines geeigneten Co-Piloten war es halt extrem schwierig und ich glaube halt, auch nochmal jetzt das zum Sportwechsel, ich glaube, dass einfach wichtig ist, die Einstellung dem Ganzen gegenüber. Und ich habe wirklich wenig Menschen kennengelernt, die was so ehrgeizig, akribisch, zum Teil auch besessen, aber im positiven Sinne sind, wie der Oliver. Das ist wirklich, so in meiner Karriere waren 2 Sportler, wo ich so sage, wow, wenn ich gegen die antreten müsste, war es wirklich, wirklich zart, weil ich weiß, die sind halt nur mal ehrgeiziger, die wollen das nur mal mehr und ordnen alles dem unter. Und das ist wirklich der Marcel Hirscher gewesen, mit dem ich sehr viel trainiert habe, der was auch mich auf ein neues Niveau gebracht, gepusht hat. Und der Oliver, es war ein Kindheitsfreund, ich habe mit ihm Fußball gespielt früher, bin mit ihm in die Schule gegangen. Der Oliver hat dann das Jagdkommando gemacht und das Jagdkommando, diese Aufnahmeprüfung schafft man halt auch nur, wenn man es wirklich will. Darum habe ich zum Oliver Schmähhalber 2 Nächte am Christkindlmarkt gesagt, Oliver, eigentlich würde ich einen brauchen vom Mindset so wie du. Man weiß, auf den kann ich mich zu 100% verlassen. Und der würde nichts unversucht lassen. Bisschen wie ich auch bin. Und dann reden wir jetzt so irgendwie und fahren heim. Und auf einmal um Mitternacht kriege ich eine WhatsApp-Nachricht. Und habe gesagt, hey Matthias, wir kennen uns schon so lange, wenn da irgendwas was dran war oder irgendeine Ernsthaftigkeit dahinter, du kennst mich, ich würde alles in meinem Leben unterordnen. Dann habe ich ein bisschen so nachgedacht und habe mir gedacht, ja, ein Versuch war es wert.
Und es war die richtige Entscheidung?
Bis jetzt war es definitiv die richtige Entscheidung, ja.
Es war ein unfassbar spannendes Gespräch mit Ihnen. Ich habe so viel gelernt. Möchte zum Schluss noch fragen, ob Sie rückblickend irgendwas anders gemacht hätten in Ihrer Karriere?
Ich hätte ein bisschen mehr verstehen sollen, dass man wirklich nur diesen einen Körper als Geschenk bekommt und werden jetzt versuchen, die nächsten 40 Jahre so gut wie es geht zu pflegen.
Ich bin sehr froh, dass es Ihnen so gut geht und darf Ihnen sagen, dass es inspirierend ist zu sehen, wie gut es Ihnen geht und wie viel Spaß Sie am Leben haben, trotz der schwierigen Zeiten, die Sie durchgemacht haben. Das macht Freude. Zum Schluss gibt es noch einen Eintrag in unser Gästebuch der Riesen. Wonderful! Bitte schön. Bitte um einen Eintrag.
Sehr gerne.
Wir werden jetzt schauen, wie kreativ Matthias Wagner ist.
Nein, ich bin extrem unkreativ.
Der kürzeste Gästebucheintrag, den wir jemals hatten, aber ich finde, er passt so treffend. Und wir bitten immer darum, dass es vorgelesen wird. Also, was steht da?
Vollgas.
Vollgas?
So wie vom Kindergarten Heinz. Das hat mein Leben und meine Karriere ein bisschen mitgeprägt.
Weil?
Weil ich vom Heinz vor 15 Jahren, in etwa 20 Jahren, das erste Autogramm gekriegt habe. Und habe dann auch so gesagt, als junger Fan, Heinz, gib mir irgendwas mit, schreib irgendwas hin. Und das war dann Hashtag Vollgas.
Ich finde, das Interview war auch Vollgas. Hat auch richtig Spaß gemacht mit Ihnen. Ich könnte noch ewig zuhören. Aber wir hören jetzt auf und genießen den Ausblick, würde ich sagen. Danke,
sehr
dass
gut.
Sie da waren.
Danke, danke schön.
Und auch an Sie, meine Damen und Herren, schön wie immer, dass Sie mit dabei waren im Waggon 28 und bis bald in Friesenrad.